Jetzt habe ich noch bewusster hingehört und mitgelesen bei dem Text. Das passt ganz großartig zu dem, was wir heute miteinander bereden wollen. Ganz toll. Also da geht mir das Herz auf, da wird mir Jesus groß gemacht. Ich bin sehr empfänglich für solche Lieder. Ich nehme das gleich mal mit und das werde ich bei uns in der Gemeinde einführen. Ganz klasse. Ich möchte euch heute Morgen mal gedanklich mit zurücknehmen. 2008 in Peking. Die Olympischen Spiele, während dieser Zeit ging dieses Bild um die Welt. Könnt ihr euch erinnern? Ja? War in ganz vielen Zeitungen zu sehen, im Fernsehen immer mal wieder. Matthias Steiner, deutscher Gewichtheber, gewann damals die Goldmedaille. Und hier passiert was ganz Außergewöhnliches. Der Mann steht vorne bei der Siegerehrung, hält die Goldmedaille in der Hand. Und in der anderen Hand hält er das Bild seiner verstorbenen Frau. Als er sich auf die Olympischen Spiele vorbereitete, kam seine Frau bei einem Autounfall zu Tode. Und er wollte erst alles beiseite legen, war am Boden zerstört, wollte seine Karriere aufgeben, wollte gar nicht antreten bei Olympia, aber dann dachte er, nein, das hätte meine Frau nicht gewollt. Und dann hat er sich dieses Bild hier in seinen Trainingsraum gehängt. Und dann sagt er, hat er später in einer Talkshow erklärt, hat er das Bild ständig vor Augen gehabt und er hat trainiert. Und er sagte, das hat ihn durch diese schwere Zeit durchgetragen. Einmal Verlust seiner Frau, aber dann auch die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und deshalb hält er das hier bei der Siegerehrung hoch. Dieses Bild hat eine ganz hohe Bedeutung für ihn. Wenn er das nicht in seinem Trainingsraum gehabt hätte, er hätte das nicht durchgehalten. Das ist eigentlich eine ganz bewegende Geschichte und die hat geistliche Bedeutung für uns, glaube ich. Da können wir manches von lernen. Das, was im Sport funktioniert, sag ich mal, so ein Bild einer geliebten Person vor Augen und dann trägt mich das durch schwere Trainingszeiten. Das hat auch einen Wert für unser Glaubensleben. Bin ich fest von überzeugt. Die geliebte Person, von der wir gerade gesungen haben, Jesus Christus, diese Person vor Augen zu haben und zu leben, das hat einen ganz, ganz hohen Wert. Sich immer wieder ihn vor Augen zu halten, zu wissen, wofür man lebt, wer meine treibende Kraft ist. Das hat einen ganz hohen Wert. Und deshalb heute Morgen dieses Thema, schau auf Jesus, darum geht's. Welcher Text eignet sich, um sich hierüber Gedanken zu machen? Hebräer 12. Hebräerbrief, Kapitel 12, die ersten drei Verse, haben genau diesen Gedanken und stellen uns vor Augen, was es bedeutet, zu leben mit dem Sohn Gottes vor Augen. Ich habe euch den Text hier mal mitgebracht. Es ist eine etwas ältere Übersetzung, aber die lese ich normalerweise. Es heißt folgendermaßen in Hebräer 12. Da heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt kommt's. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den wieder, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist der Grund, warum wir auf Jesus schauen sollen, damit wir nicht müde und matt werden in unseren Seelen. Und Leute, in die Zeit, in der wir im Moment leben, die Corona-Zeit, Stefan hat es auch gerade hier vorne gesagt, man wird müde, es fehlen uns so viele Dinge. Gemeinschaft mit Menschen, Gottesdienste. So viele Dinge fehlen uns und man wird müde. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin müde. Ich stehe heute Morgen müde oder müder hier, als ich das vor einem Jahr noch getan hätte. Die letzten Monate haben mich müde gemacht. Die Dinge fehlen mir, ganz ehrlich. Das macht was mit mir. Und jetzt lesen wir hier in der Bibel, es ist möglich zu leben, auch in solchen Zeiten, indem man nicht müde wird. Es geht. Und eine der Punkte, hier könnte man sicher noch mehr Punkte nennen, aber eine der Punkte, die hier ganz wesentlich sind, schau auf Jesus. Das sagt uns hier der Hebräerbriefschreiber. Was bedeutet das für uns? Heute Morgen gucken wir uns mal drei Dinge an. Wenn ich den Text nehme, hier werden mir drei Dinge deutlich, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen und nicht müde zu werden. Das erste wird sein, leg ab, was dich beschwert. Das zweite wird sein, geh in Jesu Fußspuren. Und das dritte wird sein, behalte das Ziel vor Augen. So, und ich versuche bei dem dritten Punkt die meiste Zeit zu verbringen. Das ist der Punkt, der mir an dieser Stelle auch am meisten bedeutet. Ja, warum mir auch gerade das Lied wieder das Herz warm machte. Man hätte das Lied auch gut nach der Predigt singen können. Hätte super dort gepasst. Also ganz großartig. Also diese drei Punkte wollen wir mal miteinander betrachten. Erster Gedanke. Leg ab, was dich beschwert. Ich lese uns noch einmal Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, da denkt der Schreiber so an ein Stadion, Zuschauer sind drumherum, die Zeugen wurden im Kapitel davor beschrieben. Also diese Wolke von Zeugen haben wir um uns und dann lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Es heißt hier, unser Glaubensleben ist vergleichbar mit einem Wettlauf. Und bei einem Wettlauf legt man Dinge ab, sonst kann man nicht gut laufen. Das kennen wir alle. In der Antike war das genauso. Bei großen Sportspielen oder überhaupt, wenn Sport gemacht wurde, auch bei den Olympischen Spielen, dann wurde die Alltagskleidung abgelegt und das sogar radikal und konsequent. Und deshalb habe ich auch kein Bild mitgebracht von früher. Ihr könntet das sicher alle vorstellen, wie das war. Also sehr konsequent die Kleidung abgelegt. Aber das kennen wir heute auch. Wir machen es auch in dem Sinne konsequent, dass wir uns umziehen. Wir legen unsere Alltagskleidung ab und ziehen uns Sportkleidung an, denn in so Sachen lässt sich schwer Sport machen. Das heißt, Christenleben hat auch etwas mit Ablegen zu tun, damit man leichter läuft. Und hier lesen wir, das sind zwei Dinge, die wir ablegen sollen. Einmal die uns so leicht umstrickende Sünde. Auch wieder passt gut in das Bild dieses antiken Sportlers, dieses lange Gewand. Schlingt sich um die Beine, wenn ich laufen will, das muss ich ablegen. Das bringt mich zu Fall. Und es heißt es hier, es gibt auch in unserem Leben etwas, was uns zu Fall bringen kann. Das ist die Sünde, das ist Schuld Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Das bringt mich zu Fall. Und das stimmt, das kennt ihr ganz sicher auch, wenn Schuld da ist, wenn du schuldig geworden bist an Menschen und an Gott. Das liegt dir schwer auf der Seele. Selbst wenn es keiner gesehen hat, es liegt dir auf der Seele. Und das belastet dich. Zumindest, wenn wir ehrlich zu uns sind und wenn wir mal auf unseren inneren Menschen hören. Wie geht's ihm eigentlich? Das belastet uns. Hier wird nur ganz kurz gesagt, leg das ab. Und das großartige Zeugnis der Bibel ist ja, das ist auch gar nicht so schwer, das abzulegen. Schuld abzulegen geht seit dem Kreuzestod Jesu und seiner Auferstehung ganz einfach. Du sprichst deine Schuld aus, du bekennst sie, du sagst sie Gott und du bittest um Vergebung und dann nimmt er sie dir weg. Immer wieder lesen wir in der Bibel, was das für eine befreiende Wirkung hat. Der König David im Psalm 32 schreibt davon, wie man sich fühlt, wenn man Schuld endlich mal ausspricht, sie nicht vergräbt, nicht unter den Teppich kehrt, sondern endlich mal ausspricht, Gott gegenüber, manchmal auch Menschen gegenüber. Und wenn man dann Vergebung erfährt, Leute, da kann man aufatmen. Da geht man wieder aufrecht. Da kann man wieder Luft holen. Die Seele kann wieder atmen. Und deshalb sagt hier der Schreiber, das legt das ab, das hindert euch nur, schleppt euch nicht zu lange mit unvergebener Schuld herum. Sagt sie Gott und bittet um Vergebung. Aber dann gibt es hier auch noch etwas, diese Bürde, was hier steht, die Bürde, die wir ablegen sollen, das ist etwas anderes. Dieser Begriff, der hier steht, der meint in der Bibel eher was Wertneutrales. Sünde, wissen wir alle von der Bibel, das verurteilt Gott. Bürde, das ist etwas, was erstmal wertneutral ist. Da hat die Bibel erstmal gar nichts dagegen. Aber es könnte mich dennoch hindern an meinem Glaubensleben. Die letzten Jahre begegnete mir immer mal wieder, wenn ich im Auto saß, ein Lied von Silbermond im Autoradio. Ich höre auf WDR 2. Ihr merkt auch schon, wie alt ich bin. Das ist die WDR 2-Generation. Da begegnete mir ab und zu ein Lied von Silbermond, das heißt Leichtes Gepäck. Schon mal gehört? Ja? Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt dabei, also nur den Text. Da heißt es unter anderem folgendermaßen in diesem Lied. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Als ich das zum ersten Mal hörte, da dachte ich, super. Das müsste ich als Christ mir mal hinter die Ohren schreiben, was da ausgedrückt wird. Wie oft hänge ich an Dingen, die mir viel bedeuten, die wertneutral sind. Kann überhaupt keiner was gegen sagen. Nee. Aber ich hänge da dran und ich merke, eigentlich behindert mich das. Es hindert mich in meinem Glaubensleben. Warum mache ich das eigentlich? Klar, es macht Freude, aber warum mache ich es eigentlich? Und hier mal den Mut zu haben, auszumisten, ein Umzug ist ja immer super, um auszumisten. Ja. Was da alles wegfliegt, das ist abenteuerlich. Was sich im Keller und auf dem Dachboden ansammelt. Wenn du den Text von Silbermond hörst, woran denken die so? Dann schreiben sie, ja, was sollte man alles aussortieren? Klamotten, Tupperware, all solche Dinge. Das kommt wirklich vor in dem Lied. Müsst ihr nicht jetzt alles rauswerfen. Das nicht. Aber mal drüber nachdenken, was gibt es denn in meinem Leben, was ich zwar habe und was auch nett und schön ist, aber mich vielleicht sogar behindert. Später in dem Lied spricht Silbermond auch vom Schrott der Seele. Die denken auch nicht nur an den äußeren Menschen. Und da müssten wir als Christen sofort einhaken und müssten sagen, ja stimmt, wir sind äußerer Mensch und wir sind innerer Mensch. Und das, was dem äußeren Menschen Freude macht, manchmal schadet es dem inneren Menschen. Und das wünsche ich mir, dafür offen zu sein. Keine Sorge, ich stelle überhaupt keinen Katalog auf, was alles dazugehört. Kann ich gar nicht. Ist ja wertneutral. Aber ich für mich muss entscheiden, Matthias, sei mal ganz ehrlich zu dir. Ja, alles, was du so machst in deinem Alltag, hilft dir das wirklich? Klar, es macht dir Freude, aber hilft dir das wirklich? Manche Dinge müsste ich vielleicht mal sein lassen. Vielleicht sehr exzessive Hobbys oder was auch immer, damit mir auch mal Zeit fürs Wesentliche bleibt. Leg das ab. Man läuft leichter. Der innere Mensch läuft leichter. Der äußere vielleicht nicht sofort, aber der innere Mensch läuft leichter. Leg ab, was dich beschwert. Zweiter Gedanke. Klar, wenn wir jetzt ein bisschen leichter laufen, wenn wir Schuld ablegen, wenn wir das regelmäßig tun, auch andere Dinge, dann heißt es aber jetzt weiter, wir sollen laufen, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Jetzt kommen wir zum Hauptgedanken. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt, auf Jesus zu blicken? Klingt ja irgendwie ein bisschen nebulös. Wie macht man denn das? Hinschauen auf Jesus. Hier steht, er ist der Anfänger des Glaubens. Da liegt ein Schlüssel. Anfänger des Glaubens bedeutet hier wohl nicht, dass Jesus der Begründer des Glaubens ist, ist er auch. Aber Anfänger nicht im Sinne eines anderen Religionsstifters, den es vielleicht noch gäbe und nachdem man dann eine Bewegung oder eine Religion benennt. Anfänger bedeutet eigentlich mehr Vorangeher. Und in manchen modernen Übersetzungen, wenn du die Neue Genfer mal lesen würdest, steht es genauso drin, so wird das dann übersetzt. Derjenige, der eben voranging. Du musst dir vorstellen, gibt es eine Gruppe von Leuten, da ist ein Weg, der nach vorne geht, keiner weiß so recht, wie soll man es machen. Und dann schickt man einen voran, der macht's mal. Ja, der geht dann diesen Weg und alle anderen bleiben erstmal stehen, gucken sich das an und merken, ach, so geht das, so machen wir das. Und dann geht man hinterher. Um euch das zu verdeutlichen, habe ich auch noch mal ein Bild mitgebracht. Ist natürlich ein drastisches Beispiel, aber es zeigt recht gut, was das bedeutet, hinter Jesus herzugehen und auch, warum ich diesen Punkt nenne, in Jesu Fußspuren zu gehen. Was ist das? Das ist eine Tretmine, genau. Das ist eine Tretmine. Eine ganz fiese Geschichte. Das ist also eine Mine, die man vergräbt. Da kommt eine dünne Schicht Erdreich drauf, sehr dünn, dass derjenige, der über dieses Feld, wo diese Mine vergraben ist, nicht sieht. Und sobald er drauf tritt, explodiert sie. Das ist eine ganz fiese Geschichte, die auch international geächtet wurde in der Kriegsführung. Von diesen Tretminen gibt es derzeit noch, ich habe mal nachgeschaut, schätzungsweise 33.000 in Deutschland. Ups. Nee, keine Sorge, hier in Bösingfeld sicher nicht und bei uns in Brake vermutlich auch nicht. Die sind während der deutschen Teilung vergraben worden, also bei der innerdeutschen Grenze. Die Registrierten hat man natürlich sofort nach der Wiedervereinigung gesucht, gefunden, ausgegraben, wurden entfernt. Aber man schätzt, dass ungefähr 33.000 nicht gefunden wurden. Man kennt aber die Gegenden, in denen sie wohl nicht gefunden wurden. Die sind geschützt, da gibt es Schilder, also keine Sorge. Aber dennoch, sie sind hier. Und wenn man sich jetzt mal in so eine Situation hineinversetzt, ich komme vor so ein Minenfeld und ich weiß, da sind jetzt noch solche Minen vergraben. Ich weiß nicht, wo die sind. Was mache ich denn dann? Die beste Hilfe wäre doch, da wird mal jemand vorangehen. Ich sage ja drastisches Beispiel, ne? Aber da wird mal jemand vorangehen, hätte den Mut, da durchzugehen. Und wenn der hinten ankommt, dann weiß ich genau, ich muss nur noch gucken, wo sind denn seine Fußspuren. Vielleicht war da ja Sand oder loses Erdreich. Wo sind denn seine Fußspuren? Und dann setze ich meine Füße genau da rein. Und dann weiß ich, wenn ich so gehe, dann komme ich an. Und dieser Gedanke steckt dahinter. Jesus ist der Vorangeher. Jesus hat das, was wir durchmachen, hat er durchgemacht. Das, was wir so leben, das hat Jesus gelebt. Jesus war Mensch. Und etwas früher im Hebräerbrief steht genau das, dass er, wie wir lebte, versucht wurde wie wir. Der wurde nicht auf einer Sänfte durch das Leben getragen. Der war versucht wie du und ich. Das, was dir Mühe macht im Alltag, wo du sagst, das ist aber echt eine Versuchung, das ist eine Anfechtung für mich. Das kennt Jesus. Diese Versuchungen hat er alle durchgemacht. Und wenn jetzt hier steht, wir sollen auf ihn schauen und in seinen Fußspuren gehen, mit meinen Worten, dann heißt das nicht perfekt werden wie Jesus, sondern das heißt, leb so wie er, schau dir an, wie ist er gegangen und dann setz die gleichen Schritte. Also auf Jesus zu schauen, ist nicht was Mystisches oder was Meditatives oder so. Es geht hier um den, der voranging. Wie hat er gelebt? Wo hat er seine Füße hingesetzt? Das heißt, wenn ich das Wort Gottes lese, und jetzt nehme ich mal gerade die Evangelien, lese die und lese, wie hat Jesus gelebt? Wie ist Jesus mit seinem Vater umgegangen? Wie ist Jesus mit anderen Menschen umgegangen? Wie ist Jesus mit seinen Freunden umgegangen? Wie ist er mit seinen Feinden umgegangen? Das sind diese Fußspuren hier. Jesus vor Augen zu haben, bedeutet hier ganz besonders, schau dir das Wesen Jesu an und sein Leben und dann mach es nach. Es hat vor vielen Jahren mal diese Bewegung gegeben, What Would Jesus Do? Kennt ihr vermutlich noch. Diese vier Buchstaben, WWJD, dann trug man solche Armbänder oder Ketten und viele Dinge gab es dort. Gibt es heute zum Teil auch noch. Ich finde das total klasse. Diese Frage, What Would Jesus Do? Denn wir kennen das alle ja genau. Ich möchte gern so leben wie Jesus, aber für mein spezielles Problem, ja, das steht gerade mal nicht in der Bibel. Ja, was mache ich denn jetzt? Aber dann diese Frage mal einfach im Gebet zu bewegen. Ja, was hätte jetzt Jesus an meiner Stelle getan? Ich kenne ihn ja ein bisschen. Ja, einmal aus seinem Wort, so wie er sich hier präsentiert, dann auch durch das Leben mit ihm. Du hast schon so viel mit Jesus erlebt. Ja, frag dich doch mal, was hätte er denn jetzt getan? Frag ihn auch im Gebet. Herr, ja, was hättest du getan, wenn du jetzt noch Mensch wärst? Und was möchtest du, was ich tue? What would Jesus do? Was würde er an meiner Stelle tun? Also nimm Maß an dem, was Jesus tat. Wenn du ungerecht behandelt wirst an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, du wirst ungerecht behandelt. Ich kenne jemanden, der auch ungerecht behandelt wurde, Jesus. Und wenn ich sehe, wie ist er mit Menschen umgegangen, er schlug nicht zurück, er zahlte nicht mit gleicher Münze zurück, er betete für seine Feinde, er litt darunter. Es heißt auch hier, er erduldete diese ganzen Dinge. Aber er hat es getan. Er hat gebetet für seine Feinde. Er hat vergeben. Er hat aufgerichtet. Ja, Jesus vor Augen heißt, leb auch so wie er. Ja. Hab ihn nicht nur als ein fernes Ideal vor Augen, sondern lebt so wie er. Christusähnlichkeit, das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Und das hat eine ganz hohe Zeugniskraft. Wenn du Menschen begegnest, wo du sagst, da schimmert so ein bisschen Jesusähnlichkeit durch, das hat einen ganz tiefen Eindruck. Macht einen ganz tiefen Eindruck. Also leb wie Jesus. Das heißt, nimm Maß an ihm, schau ihn dir an, verbring Zeit mit ihm und dann leb wie Jesus. Dritter Gedanke. Ich glaube, ich wollte mal. Oh nee, da muss ich die Präsentation. Ich hatte ein paar Sachen ausgeblendet. Wie komme ich denn hier weiter? So komme ich weiter. Dritter Gedanke, behaltet das Ziel vor Augen. Ich lese nochmal Vers 2 und dann noch den Vers 3 mit dazu. Also wir sollen laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie hat er es gemacht? Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier lesen wir etwas von der Triebfeder Jesu. Ich sagte gerade, Jesus hat genauso erlebt wie wir, was es heißt, Mensch zu sein. Er kennt die Versuchungen, er kennt Müdigkeit, er kennt all diese Dinge, die wir auch erleben. Die kennt er. Und jetzt heißt es hier, er hat das alles erduldet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das heißt, Jesus hatte vor sich das Ziel. Er wusste, welche Freude auf ihn zukommt. Und das hat ihm geholfen, diese Dinge zu erdulden. Dieses Ziel vor Augen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du liest, manchmal wird das auch so übersetzt, dass man den Eindruck hat, Jesus dachte an das, was er vorher beim Vater hatte, diese Herrlichkeit. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Das, was er nachher hatte, hat er vorher auch gehabt. Aber es geht hier mehr darum, was kommt auf ihn zu. Er geht durch eine schwere Zeit und er weiß, da am Ziel, da wartet auf mich eine Heimat, die ich kenne. Ich habe ja dort vorher gelebt. Ich kenne das ja. Und das treibt ihn an. Und das lässt ihn diese schweren Zeiten erdulden. Ihm das klingt so ein bisschen wie so billiger Trost auf die Ewigkeit. Das ist es aber nicht. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Hier, schaut mal. Das ist ein Windhund bei einem Windhundrennen. Schon einmal dort gewesen, bei einem Windhundrennen? nicht, ne? Vielleicht kennt ihr es aus der Erzählung. Ich war auch noch nie live dort, aber kennt es von Filmen. Also Windhundrennen funktioniert so, da sind die Windhunde vorher in so Käfigen drin. Die müssen auf einer Kreisbahn laufen. Vorher sind die in Käfigen, beim Startschuss gehen dann vorne die Klappen auf und dann laufen die, was das Zeug hält, ne, diese Bahn. Und das sieht man hier richtig elegant, der ist gut unterwegs hier gerade. Also der hat richtig Fahrt aufgenommen. Das ist ein Windhundrennen und dann mehrere nebeneinander auf der Bahn. Hier ist ein zweites Bild und da merkt ihr, es gibt eine Besonderheit beim Windhundrennen. Seht ihr das? Guck mal da unten links. Das ist so ein künstlicher Hase, da unten links. Irgendwie so ein Kuscheltier, ein Teddybär, den die an so eine Stange und an Band befestigt haben. Diese Stange, die läuft hier auf der Innenbahn, der Laufbahn, läuft die mit. Die ist mit einem Motor gekoppelt. Das heißt, an dieser Stange hängt ein künstlicher Hase und der wird vor den Windhunden hergezogen. Und da laufen die Windhunde dann hinterher. Als ich das zum ersten Mal sah, da dachte ich, oh, ist ja pfiffig, ne? Dann holen die auch noch so die letzten Körner aus denen raus. Dann laufen sie vielleicht noch ein bisschen schneller, als was sie normalerweise laufen würden. Ja, weil die diesen Hasen da haben wollen. Aber nee, das geht nicht um die letzten Körner. Das ist eine Grundsatzfrage für Windhunde. Warum? Seit einigen Jahren haben wir einen Hund, seitdem weiß ich das. Wir haben einen Border Collie. Und die meisten Hunde sind sogenannte Spürhunde. Das ist das, was wir auch kennen von Hunden. Wenn Hunde jagen wollen, Jagdhunde sind Spürhunde, die riechen ihre Beute und sobald sie Witterung aufgenommen haben, dann zack, geht's los. Das ist bei Windhunden anders. Windhunde sind keine Spürhunde, die können ihre Beute nicht riechen, die müssen ihre Beute sehen. Und deshalb heißen sie Sichthunde. Windhunde sind Sichthunde. Gibt nicht so viele davon, aber Windhunde sind solche. Und deshalb dieser Hase. Die müssen diesen Hasen sehen und wenn die den sehen, dann wissen die, jo, klar, da geht's jetzt hinterher. Und dann geht's los. Es kann passieren, ab und an, äußerst selten, aber es kann passieren, wenn dieser Hase jetzt mal zu schnell ist. Ja, wenn die da zu stark aufs Gaspedal drücken da bei diesem künstlichen Hasen, oder wenn ein Windhund mal ein bisschen zurückhängt, wenn der zu langsam ist und der Hase verschwindet hinter der nächsten Kurve, dann kann es passieren, dass der Windhund, wenn er den Hasen nicht mehr sieht, plötzlich stehen bleibt. Ja, der läuft vorher, was das Zeug hält, und plötzlich, zack, bleibt er stehen. Steht er auf der Laufbahn, ne, guckt sich um, ne, fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Könnte eigentlich auch nach Hause gehen. Er weiß nicht mehr, warum er läuft. Weil er dieses Ziel nicht mehr sieht. Er sieht den Hasen nicht mehr. Den muss er sehen. Wer den nicht sieht, läuft er nicht. Wir Christen sind geistliche Sichthunde. Wir müssen sehen, wonach wir laufen. Wenn wir nicht mehr sehen, wonach wir laufen, Leute, dann geht uns irgendwann die Luft aus. Dann werden wir eben müde und wir werden matt. Und wirklich, dann, wir laufen vielleicht über viele Jahre, ja, mit einem guten Tempo als Christen, alles gut, arbeiten in der Gemeinde gut mit und alles läuft. Und plötzlich stehst du da, du wirst langsamer und plötzlich stehst du da und fragst dich, was mache ich hier eigentlich? Das haben sich die Empfänger des Hebräerbriefes auch gefragt. Die haben sich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Lohnt sich das überhaupt für Jesus zu leben? Die Antwort heißt natürlich ja. Natürlich lohnt es sich für Jesus zu leben. Und ein Gedanke, warum es sich lohnt, ist der, der hier steht. Es gibt ein Ziel. Jesus ist nicht eine Idee. Jesus ist eine reale Person, die Mensch war, die lebte, die jetzt beim Vater ist, uns eine Wohnung baut. Und diese Wohnung, diese Herrlichkeit, das, was auf uns zukommt, das müssen wir vor Augen haben. Der Hebräerbriefschreiber denkt an die Ewigkeit, wirklich. Und die Ewigkeit, der Blick auf die Ewigkeit, was wirklich Wert hat in diesem Leben, das kann ganz, ganz motivierend sein für unseren Alltag. Und bitte, das ist kein billiger Trost auf die Ewigkeit. Okay, ich habe keine Antwort mehr für diejenigen, die es schwer haben. Ach komm, dann sage ich denen, später wird da sowieso alles besser. Nein, das ist das nicht. Wir leben hier wirklich nur eine begrenzte Zeit. Und das verlieren wir zu oft aus den Augen. Einer meiner theologischen Lehrer, als ich Theologie studierte, hatte mich mal zur Seite genommen während einer Freizeit und hat mir mal gesagt, Matthias, das passte gerade in den Zusammenhang dort in der Freizeit, er sagte, Matthias, wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Und der Satz, der saß bei mir, da habe ich lange drüber nachgedacht, der ist mir heute immer noch im Kopf und den bringe ich überall an, wo es passt oder nicht passt oder so. Der ist einfach super. Wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Damit meinte er nicht, wir sind eine Generation, die keine Ewigkeit hat, sondern wir sind eine Generation, die so lebt, als gäbe es keine Ewigkeit. Wir sind oft so diesseits zentriert, dass wir uns an diese Dinge klammern, die hier sind, und meinen, hier müsste alles geregelt werden, einfach weil wir diesen Blick nicht mehr haben, Mensch, es gibt ja noch mehr. Ich glaube, die Generation vor mir, die hatte das besser im Griff als ich. Dieses Ewigkeit vor Augen haben. Ich musste zugeben, ja, ich bin ein Mensch, der sich sehr stark hier einrichtet. Wann denke ich denn schon mal an die Ewigkeit? Aber das motiviert, das ist total motivierend. Ich kann mich erinnern an eine Situation. Also ich habe Theologie studiert, habe das aber sehr spät getan. Ich bin eine Art Spätberufener in der Theologie, habe das erst in Mitte 30 gemacht. Ich bin von Haus aus Elektriker, habe dann Elektrotechnik studiert und habe einige Jahre als Planungsingenieur gearbeitet. Und ich kann mich erinnern, eine Szene, ich sitze morgens am Frühstückstisch. Ich war als Planungsingenieur, auch als Bauleiter tätig und ich wusste, ich muss jetzt zu einer großen Baustelle runter zum Bodensee. Habe da eine große Kläranlage geplant und gebaut und dann wusste ich genau so, jetzt fährst du da zu einer Sitzung und das wird richtig schlimm. Da kriegst du richtig Ärger. Also da war dann der Bauherr dabei und die ausführenden Firmen und ich wusste als Planungsingenieur, ich habe da ein paar Dinge verpennt, ich habe Termine nicht halten können und ich wusste genau, da kriegst du, ja wir sagen bei uns immer so einen Satz, heiße Ohren, ne, kriegst du da. Und dann saß ich am Frühstückstisch, trank meinen Kaffee und frühstückte und ich hatte richtig Magenschmerzen, weil ich wusste, also das wird nicht leicht. Und plötzlich, ich kann mich daran erinnern, als wäre das gestern gewesen, ging mir so durch den Kopf, Mensch Matthias, wenn du erst mal später im Himmel bist, dann fragt dich keiner mehr danach, wie diese Sitzung gelaufen ist. Keiner mehr. Und in dem Moment, da wurde es mir leichter ums Herz. Wirklich. Die Magenschmerzen gingen weg. Ich habe ein bisschen durchgeatmet. Und ich merkte, ja stimmt. Das ist im Moment ein schwerer Tag für mich. Aber wenn ich eines Tages beim Herrn bin, dann fragt da keiner mehr nach. Ja, ich habe durchgeatmet, habe ich ins Auto gesetzt, bin dann zum Bodensee runtergefahren und ich bin erleichtert da runtergefahren. Und soll ich euch sagen, wie dann diese Sitzung lief? Dort? Wie dann diese Sitzung lief? Die lief genauso schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, genauso schlimm. Aber ich habe das irgendwie anders erlebt. Ich bin da anders durchgegangen, wisst ihr? Also diese Stelle sagt uns ja nicht, Mensch, wenn du auf die Ewigkeit guckst, dann wird hier alles leicht. Nö, die Sitzung war echt schwer. Und da musste ich mir manches anhören. Und dennoch, es hat mit meiner Seele, mit meinem inneren Menschen was anderes gemacht. Ich bin anders durch diese Situation durchgegangen. Und das ist es. Es geht hier darum, leichter zu laufen, dass die Seele nicht müde und matt wird. An solchen Stellen lese ich immer mal wieder gerne die ersten Verse aus Offenbarung 21 und ich frage mich, Matthias, was bedeuten dir eigentlich noch solche Verse? freust du dich noch auf das, was eines Tages kommen wird? Also Offenbarung 21, ich lese mal ab Vers 1. Wenn es dort heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist Wahrheit. Das kommt. Das kommt eines Tages. Und wir sollen nicht weltflüchtig leben, dass wir sagen, ja, dann lassen wir jetzt alles hinter uns und verbarrikadieren uns und warten nur noch darauf, dass es irgendwann ganz schön bei Gott wird. Nein, nein, es geht darum, dass es uns in unserem Alltag hilft. Und wirklich, wenn wir uns ab und an mal hinsetzen und darüber nachdenken, was kommt da eigentlich eines Tages auf uns zu? Diese begrenzte Zeit, die wir hier haben und diese große Ewigkeit, die noch kommt. Diese Wohnung, die Gott für uns baut, wir werden bei ihm sein, das wird großartig. Und wirklich, dann gibt es so Momente, nur um das vielleicht auch nochmal zu sagen, das sind Highlights in meinem Christenleben, wenn ich dann mal so sitze und, das ist für dich, Stefan, oder? Ja. Solche Antworten, du bist nicht da, oder? Nee, geht ja nicht. Ja, ja, alles gut. Wo war ich? Ah ja, das begegnet mir nicht regelmäßig. Das sind Highlights, aber die brauchen wir. Die brauchen wir immer mal wieder, dass wir uns hinsetzen, ruhig werden und sagen, was haben wir eigentlich an Jesus und an unserem Gott? Vor allem aber haben wir die Ewigkeit. Aber nicht nur das, wir haben auch jetzt seine Begleitung und Führung und Fürsorge und all das, so ist er ja mit uns. Ich will euch heute Morgen Mut machen, wenn ihr müde geworden seid, wenn eure Seele irgendwie beschwert ist und ihr müde seid. Das ist eine Möglichkeit, was wir hier gelesen haben. Diese drei Dinge, die wir hier gerade miteinander näher betrachtet haben, leg die Dinge ab, die dir Mühe machen, wo du auch selbst weißt, wenn du ehrlich bist zu dir, oh, eigentlich hindert mich das, hab den Mut, es abzulegen, Schuld zu bekennen oder auch andere Dinge, wo du merkst, die helfen dir eigentlich nicht. Hab den Mut, sie abzulegen, du läufst leichter. Geh in Jesu Fußspuren, beschäftige dich mit ihm. Wie hat er gelebt? Was ist sein Wesen? Was heißt das für mein Leben? Wie soll ich mit anderen Menschen umgehen? Wie soll ich mit meinem Vater im Himmel umgehen? All diese Dinge. Nimm Maß an Jesus und dann vor allem das. Führ dir ab und zu vor Augen, das ist nicht alles. Ja, das macht unseren Alltag oft nicht leichter. Ich will auch wirklich nicht unsere Alltagsnöte kleinreden dadurch. Sie sind schwer. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Und eines Tages sind wir dort und dann sehen wir das und dann sind wir bei ihm. Und das ist das Ziel. Da kommen wir eines Tages an, wenn du an Jesus glaubst und wenn du sein Kind bist. Lasst mich beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank. Das stimmt. Du bist keine Idee. Wir laufen nicht einer Philosophie hinterher. Nein, du bist real. Du bist ein lebender, ein lebendiger Gott. Und du hast Jesus gesandt in diese Welt. Er war Mensch, er lebte wie wir. Er litt, er starb und er stand wieder auf von den Toten. Und deshalb können wir auch Leben haben. Deshalb glauben wir an ihn. Und wir wollen ihn gerne vor Augen haben. Dein Wort sagt uns, dass uns das unserer Seele wieder Rückenwind geben kann. Dass unsere Seele wieder atmen kann, wieder Kraft für den Alltag bekommt. Und so hilft, dass wir das beherzigen in unserem Alltag. So gib uns den Mut und die Kraft, Schuld zu bekennen. Danke, dass dein Wort uns dann sagt, dass du dann treu und gerecht bist und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und nimmst uns diese Last von der Seele und dann können wir wieder befreit laufen. Danke dafür. Schenk, dass wir immer mehr auch vor Augen haben, was dein Sohn ausmachte und wie er lebte. Und hilf uns in unserem Alltag, ihm das gleich zu tun, in seinen Fußspuren zu gehen. Hilf uns dabei und vor allem mal uns wieder das vor Augen, dieses große Bild, worum es geht. Nimm uns diese begrenzte Perspektive auf diese Welt und auf das, was wir hier sehen und anfassen können, sondern weit uns wieder diesen Horizont, dass wir merken, ja, es gibt mehr. Danke, dass du uns eine Wohnung bereitest. Danke, dass diese Worte über die Ewigkeit wahr sind. Und danke, dass wir uns darauf freuen dürfen und können. Und so gib uns eben Kraft für den Alltag durch diese Dinge. Amen.